Lukas 2, 25 bis 35. Und siehe, ein Mann lebte in Jerusalem mit dem Namen Simeon. Und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig und erwartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war bei ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist eine Offenbarung zuteil geworden. Es sollte den Tod nicht sehen, bevor er den Christus des Herrn gesehen hätte. Und er kam vom Geist getrieben in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesu in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz Brauch war, da nahm er ihn auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden sterben, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Ehre deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten über sich, über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist für viele in Israel zum Fall und zum Aufstehen bestimmt und zum Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine eigene Seele wird ein Schwert dringen, damit die Gedanken vieler Menschen offenbar werden.
Wir feiern den vierten Advent und wir wollen über die Ankündigung der Geburt Jesu nachdenken. Dazu lese ich ein paar Verse aus Lukas 1 und einen Vers aus Lukas 2. Lukas 1 von 30 bis 33 und Lukas 2, 21. Lukas 1, 30 bis 33. Und der Engel sprach zu Maria: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit. Und sein Königtum wird kein Ende sein. Kapitel 2, Lukas 2, 21. Und als 8 Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er Mutterleib empfangen wurde. Soweit der biblische Text, lasst uns kurz beten. Vater, ich danke dir auch für diese Ankündigung der Geburt Jesu und vor allem, dass damit das Heil der Menschheit zu uns gekommen ist. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass dein Heil weiten Raum findet, auch in unseren Herzen, und dass wir es verbreiten dürfen, gerade auch in unserer Zeit und gerade auch in dieser Zeit. Amen. Das Thema der Predigt: Jesus, Gottes Programm zum Heil der Menschheit. Es geht vor allem um die Bedeutung des Namens Jesus. Mit folgender Gliederung: erstens Jesus unsere Rettung, dann Jesus unsere Hilfe und drittens Jesus unsere Freiheit. Jesus empfing, wie schon Johannes, bei der Beschneidung seinen Namen. Dieser Name war dem Josef vorher verkündigt worden. Lesen wir in Matthäus 1, 21: Du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und er war der Maria angekündigt, wie wir Lukas 1 ab Vers 30 gelesen haben. Die Begründung finden wir in Matthäus 1, 21. Denn So heißt es dort, warum der Name Jesus? Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Der Name ist also Programm. Programm Gottes zum Heil der Menschheit. Jesus, griechisch, ist die Umschreibung des hebräischen Namens Jeshua, eine Kurzform für Jehoshua. Je heißt Jahwe, Gott, und Jeshua, Hoshua, Hoshia und so weiter heißt Rettung, Heil, Hilfe. Jesus ist die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen zum Heil der Menschheit und deswegen gibt es nur in ihm dieses Heil für die Menschheit, weil nur er diese Erfüllung bedeutet. Erstens, Jesus, unsere Rettung. Jeshua oder auch Jesha in der Kurzform im Hebräischen bedeutet primär Rettung, Heilung. Jemand an einen sicheren Ort führen oder stellen, von einer Gefahrzone hin zu einem sicheren Ort. Das ist also die grundsätzliche Bedeutung des Wortes. Und hier geht es primär um die Beziehung zu Gott. Der Mensch ist in der Beziehung zu Gott von Natur aus, so sagt uns das die Bibel, entfernt von Gott durch seine Sünde und er lebt in einer Gefahrenzone unter der Herrschaft der Sünde. Er lebt grundsätzlich unter der Trennung von Gott im geistlichen Tod, durch seine Habgier, durch seinen Stolz und so weiter. Und die Bibel zeigt uns sehr deutlich, dass die Folgen davon, von der Sünde, vom Ungehorsam des Menschen Gott gegenüber, Tod bedeutet, Tod, Unheil, Gericht Gottes über die Menschheit. Das geschah, als Adam und Eva im Garten Eden ungehorsam waren. Da hat der Mensch den geistlichen Tod auf sich genommen. Das war die logische Folge. Denn Gott hatte gesagt, an dem Tag, an dem ihr das tun werdet, werdet ihr ganz sicher sterben. Und damit ist auch all die Not der Menschheit, Krankheit, aber nicht nur Krankheit, sondern auch Unterdrückung, Misshandlung, Gewalt, Brutalität, all das ist damit in die Welt gekommen. Durch die Sünde der ersten Menschen. Sogar der Toten, die Tierwelt. Auch die Tiere leiden darunter, auch die Pflanzen. Furchtbare Folgen, wie wir bis heute täglich sehen und hören können. Was tut Gott in dieser Situation? Gott verheißt sofort sein Heil. Er setzt dem Bösen sofort Grenzen. Das tat er schon im Garten Eden. Und Gott verheißt vor allem einen Heilbringer. Schon im Garten Eden. Aber später wird das immer wieder wiederholt, besonders stark betont beim Propheten Jesaja im Alten Testament. Es wäre ganz spannend, das ganze Buch Jesaja mal wieder jetzt durchzulesen. Besonders am Schluss, in der zweiten Hälfte, wird dieses Heil und dieser Heilbringer ganz besonders hervorgehoben. Und es wird deutlich, das Heil kommt nur durch Gott. Ausschließlich durch Gott. Und der Heilbringer, der ist niemand anders als Gott selbst. Gott selbst wird kommen. Nur, wie kommt Gott? Jesaja sagt es, Jesaja 7, Vers 14, eine Jungfrau ist schwanger und sie wird einen Sohn gebären und er wird heißen Immanuel, Gott mit uns. Auch darin steckt Programm, Gott kommt zu uns. Gott wird Mensch. Zwei Kapitel weiter, Kapitel 9, Vers 5, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friede, Fürst. Gott wird Mensch. Was für ein Wunder. Und deswegen betont auch schon das Alte Testament, das Heil kommt nur von Gott. Es ist kein anderer Heiland. Heiland ist ein anderes Wort für Retter, ein wunderbares Wort. Ein Heilbringer. Es ist kein anderer Heiland für Israel und für die Welt, außer Gott, Jahwe, der Gott Israels. Und im Neuen Testament lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 12, Petrus sagt, in keinem anderen ist das Heil, ist die Rettung, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben worden, durch den sie sollen gerettet werden, außer im Namen Jesus. Jesus, Jahwe, ist Rettung. Gott ist Rettung. Wie erfüllt Jesus diese Verheißung? Wie wird er der Heiland der Menschheit? Lukas 2, Vers 21 deutet das an. Er musste beschnitten werden. Was soll damit zum Ausdruck gebracht werden? Jesus unterordnet sich dem ganzen Gesetz von Anfang an. Das Gesetz, das nach der Aussage des Paulus Fluch über die Menschen gebracht hat. Warum? Weil der Mensch es nicht zu erfüllen vermag. Jesus hat sich genau diesem Gesetz von Anfang an unterordnet. Auch seine Eltern haben es getan. Jesus musste das ganze Gesetz erfüllen, damit er uns von dem Fluch des Gesetzes erlösen konnte. Und dazu gehörte auch die Beschneidung. Er hat auch sich beschneiden lassen. Die Beschneidung ist nach dem ersten Buch Mose, Kapitel 17, Vers 11, ein Zeichen des Bundes, den Gott mit der Menschheit gemacht hat. So betont Paulus das auch in Römer 4, Vers 11. Ein Zeichen des Bundes. Die Beschneidung zeigt damit auch, dass der Mensch Gottes Heil notwendig hat. Der Mensch braucht Gottes Heil. Die Beschneidung ist nach der Bibel ein Zeichen dafür, dass vor allem das Herz beschnitten werden muss. Was ist das Herz? Das Herz ist nach der Bibel der Kern der menschlichen Persönlichkeit. Im Herzen denken wir, im Herzen fühlen wir, im Herzen entscheiden wir. Daraus kommt der Wille, aber auch vor allem das Handeln. Dieser Kern ist von Natur aus durch die Sünde verdorben. Und dieser Kern muss erneuert werden, er muss beschnitten werden, er muss verändert werden. Nun, das Problem ist, können wir nicht tun. Auch eine Herzoperation vom Arzt durchgeführt genügt noch nicht. Es ist immer noch ein Herz, das durch die Sünde verseucht worden ist. Aber Gott verheißt besonders in Hesekiel 36, siehe, ich werde das steinerne Herz aus deiner Mitte nehmen und werde ein neues Herz, ein fleischernes Herz in deine Mitte geben und ich werde reines Wasser auf dich gießen und ich werde meinen Geist in dich hineinlegen und werde Menschen aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Das ist eine Verheißung, eine messianische Verheißung, die Jesus Christus verheißt und die durch Jesus Christus erfüllt wird. Das ist die Neugeburt, von der Jesus spricht. Siehe, ihr müsst vom Neuen geboren werden, sonst könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Ihr müsst aufgrund vom Geist und vom Wasser getauft werden. Gott sagt, ich werde reines Wasser auf euch gießen und werde einen neuen Geist in euch hineingeben. Das, was Jesus auch sagt, vom Neuen geboren werden, aufgrund des Todes Jesu am Kreuz von Golgatha. Auch das hat Jesaja in seiner ganzen Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht, besonders in Jesaja 53. Er ging hin wie ein Schaf zur Schlachtbahn. Und er nahm auf sich unsere Krankheit, unsere Sünden, unsere Leiden. Als Schuldopfer wurde er hingegeben. Und dann heißt es in Jesaja 53, Vers 12, dann wird mein Knecht, sagt Gott, die vielen zur Gerechtigkeit führen. Das heißt, er wird vom Tod auferstehen und er wird leben und er wird unser Heil sein. In diesem Sinn kann Petrus eben betonen, in keinem anderen ist das Heil. Und Johannes sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Indem er das Kreuz auf sich genommen hat, Jesus symbolisch hier die Sünde hinausgetragen und hat am Kreuz das ganze Gericht Gottes über meine und deine Sünden auf sich genommen. Das ganze Gericht Gottes. Das ist die Grundlage der Lösung der Welt. Siehe, er ist der Retter der Welt, der die Welt rettet. Johannes sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, ihn, Jesus, denen gab er Macht, Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glaubten. Johannes 1, Vers 12. Und ergänzt im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von jeder Ungerechtigkeit reinigt. Das ist Gottes Programm. Frage ist, wo stehe ich persönlich? Habe ich diese Rettung empfangen? Habe ich diese Vergebung der Sünden angenommen? Habe ich Jesus angenommen? Wer Jesus hat, hat das Leben. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. So einfach und so klar. Dann ist Jesus nicht nur unsere Rettung, sondern auch unsere Hilfe. Das Wort Jeshua oder Jeshua, Jeshua ist der Name, die Kurzform, Jeshua, fast gleich, heißt Heil, Hilfe. Jahwe ist Hilfe, heißt Jeshua. Er ist auch unsere Hilfe und wir sehen schon im Alten Testament, dass Gottes Rettung und seine Hilfe ganz eng zusammengehören. Es ist interessant, wenn wir Hosea 13 lesen, Hosea 13, Vers 4, da sagt Gott zu Israel, ich aber bin Jahwe, der Herr, dein Gott, vom Land Ägypten her, einen Gott außer mir kennst du nicht, und es gibt keinen anderen Retter als mich. Und 5 Verse weiter heißt es, in Kapitel 13, Vers 9, Hosea, es hat dich zugrunde gerichtet, Israel, dass du gegen mich, gegen deinen Helfer bist. Retter und Helfer, das sind hier Synonyme. Helfer, Hilfe heißt Eser. Ein Wort, das uns ja wohl auch bekannt ist. Retter heißt Joschia. Gott ist Retter, Gott ist Helfer und seine Rettung geht Hand in Hand mit seiner Hilfe. Seine Hilfe bedeutet unser Schutz und Rettung und Gott verheißt besonders Israel in Zukunft seine Rettung und seine Hilfe. Durch Jesus Christus ist Gottes Hilfe sozusagen Mensch geworden. Kommt uns ganz, ganz nahe. Jesus wird Mensch. Das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. So lesen wir genau in Johannes 1, Vers 14. Gott wird Mensch und Gottes Hilfe wird Mensch. So lesen wir dann auch in Hebräer 4, Vers 14 bis 16, dass Jesus als der Hohepriester, der sein eigenes Leben am Kreuz hingegeben hat als Opfer, dass er nach seiner Auferstehung und bei seiner Himmelfahrt den Himmel durchschritten hat und nun zur Rechten Gottes sitzt und uns vertritt. Er ist unser Anwalt. Mein Anwalt und dein Anwalt vor Gott. Niemand anders als der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist und für mich gestorben ist. Ist mein Anwalt vor Gott. Was können wir uns Besseres wünschen? Der sagt, für dich habe ich mein Leben hingegeben. Und der Hebräerbrief schreibt weiter, darum lasst uns nun mit Zuversicht zum Thron der Gnade kommen, zum Gnadenthron. Das war in der Stiftshütte der Sühnedeckel auf der Bundeslade, der Gnadenthron, der Sühnedeckel. So übersetzt Luther auf jeden Fall. Darum lasst uns nun mit Zuversicht zu diesem Gnadenthron kommen, zur rechtzeitigen Hilfe. Und auch Kapitel 2, Vers 18 betont der Hebräerbrief, Jesus wurde versucht, wie wir, und hat gelitten, in allem wurde er versucht, und darum kann er auch denen helfen, die versucht werden wie er, weil er mitfühlen kann. Er weiß, was das bedeutet, versucht zu werden. Mit dem Kommen Jesu ist Gott uns also nochmals ganz nahe gekommen und er ist unsere Hilfe. Er allein ist unsere wahre Hilfe. Frage stellt sich mir heute, wem vertraue ich, wenn ich Hilfe nötig habe? Ist es das Geld? Ist es der Arzt? Sind es die Mitmenschen? Das Geld brauche ich. Sollte arbeiten als Christ, solange ich kann. Wenn ich kann, sollte ich auch arbeiten. Aber die Gefahr ist schon groß, dass man auf das Geld vertraut. Auch den Arzt brauche ich. Er kann sehr wertvoll sein. Bei physischen und psychischen Leiden. Aber wenn wir dem Arzt mehr vertrauen als Gott, dann werden wir auch keine wahre Hilfe erfahren. Mitmenschen sind wichtig. Aber sie können nicht Gott sein. Sie können nicht Gottes Stelle einnehmen. Jesus selbst sagt am Schluss vor seiner Himmelfahrt beim Missionsbefehl, mir ist gegeben jede Vollmacht im Himmel und auf Erden. Macht zu Jüngern und sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis zur Vollendung des Zeitalters. Werdet hier angesprochen? Wem gilt diese Verheißung? Jüngern und Jüngerinnen, das sind Schüler und Schülerinnen, wörtlich, von Jesus. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann gilt mir diese Verheißung. Ich bin bei dir alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Mein Eindruck ist, dass die einen meinen, wenn Gott Gott ist, dann muss er alle meine Wünsche erfüllen. Er ist sozusagen der Automat, da drückt man. Wir sind ja so ein bisschen der Automatengesellschaft. Man drückt und schon kommt's. Und auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass wir Gott oft viel zu wenig zutrauen. Wenn es um die Mission geht, für Jessica und so weiter, da beten wir für Wunder, da beten wir auch, dass Gott die Politiker beeinflusst, dass alles klappt mit dem Visum und so weiter. Und dann danken wir Gott. Aber wie ist es in unserer Situation hier? Trauen wir Gott das Gleiche zu? Ich habe das jetzt im Prozess der Akkreditierung der SDH so manchmal erfahren, den Eindruck gehabt, da traut man Gott weniger zu. Wenn auch das klappt, wenn die Politiker da ihre Meinung ändern, dann haben sie faule Kompromisse gemacht. Fragt mich, ob das konsequent ist. Weit weg, da traut man Gott schon Gutes, Großes zu. Aber wie ist es hier in unserer Mitte? Wenn ich sage, dass die Gefahr nicht da ist, wir müssen ehrlich sein. Aber wir dürfen Gott bitten, und ich habe gerade in diesem Jahr doch erstaunlich gesehen, wie Gott eingreift. Ein persönliches Beispiel. Im Oktober habe ich mich entschieden, zum Arzt zu gehen, wusste dann nicht, soll ich zum Augenarzt gehen, zum Arzt. Ich dachte, ich melde mich bei beiden an. Das war auch eine gute Wahl am Schluss. Gute Entscheidung, besser gesagt. Und habe gedacht, wenn ich schon zum Arzt gehe, lasse ich eine allgemeine Untersuchung machen. Und der Arzt hat dann empfohlen, eine Darmspiegelung zu machen. Habe gleich eingewilligt und hat die Darmspiegelung gemacht. Und der Spezialist hat mir gesagt, Sie haben einen Polypen im Darm, der sollte entfernt werden. Okay, ich war angemeldet im Clara-Spital, am 3. Dezember. Und der Arzt sagte mir, nachher sei alles gut gegangen, aber der Polyp sei doch größer gewesen als erwartet, etwa 3 Zentimeter. Und mein Hausarzt hat mir daraufhin mitgeteilt, ja, dass dieser Polyp wohl in den nächsten Monaten entartet worden wäre. Und da habe ich gedacht, Gott sei Dank. Das war Gottes Fügung, ganz klar. Ich habe es ja gar nicht gewusst, ich habe es nicht mal geahnt. Nur gedacht, jetzt bin ich 50, wäre es wahrscheinlich schon gut. Gott ist unsere Hilfe. Er führt nicht immer so. Mein Vater ist mit 52 an Krebs gestorben. Und damals haben, als ich im Urlaub war, ich war im Studium, Leute mich gefragt oder mir gesagt, da verstehen wir Gott nicht. Sag ich auch nicht. Aber ich verstehe auch nicht, wie Gott es zulassen kann, dass sein Sohn am Kreuz so furchtbar für mich leiden muss. Gott kommt nicht zu spät mit seiner Hilfe. Auch wenn wir uns es manchmal anders wünschen. Jesus ist nicht nur unsere Rettung, unsere Hilfe, sondern auch unsere Freiheit. Es ist interessant, das hebräische Wort Yasha heißt nicht nur retten und helfen, sondern es heißt ursprünglich in die Weite führen, Weite verschaffen. Das ist die ursprüngliche Bedeutung. Jesus heißt Jahwe ist Rettung, er führt uns in die Weite. Er befreit von der Unterdrückung und führt uns an einen sicheren, weiten Ort. Und hier ist besonders ein Psalm wichtig, der das sehr stark betont, wo das Wort Retten, Rettung mindestens 7-mal vorkommt, das Psalm 18, ein Psalm von David. Dort lesen wir zum Beispiel in Vers 3 und 4, der Herr Jahwe ist mein Fels und meine Burg und mein Retter, mein Gott, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste. Gepriesen rufe ich zu dem Herrn, so werde ich von den Feinden gerettet. Und weiter in den Versen 33 bis 37 in Psalm 18. Gott umgürtet mich mit Kraft und untadelig macht er meinen Weg. Er macht meine Füße den Hirschen gleich und stellt mich auf meine Höhen. Auf die Weite. Er lehrt meine Hände das Kämpfen und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Du gabst mir den Schild deiner Rettung, deines Heils und deine Rechte stützte mich und deine Herabneigung machte mich groß. Du schaffst Raum meinen Schritten unter mir und meine Knöchel haben nicht gewankt. Gott führt in die Weite. Dieses Heil wird auch durch den kommenden Erlöser besonders verheißen. So lesen wir zum Beispiel in Sacharja 9, Vers 9 weiter. Du Tochter Zion, freue dich und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Helfer und ein Gerechter. Und dann lesen wir weiter, wie er Kriegsmaterial vernichten wird und so weiter und wird den Frieden bringen. Jesus ist gekommen, hat uns die innere Freiheit gebracht. Der äußere Frieden ist leider noch nicht weltweit vorhanden. Den wird er herbeiführen, wenn er wiederkommt. Gottes Verheißungen erfüllen sich stufenweise. Wir wünschen uns manchmal so sehr, wenn sich alle Verheißungen schon erfüllt hätten. Aber Jesus einmal gekommen, hat uns befreit. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 34, 36, wer die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Wen aber der Sohn frei macht, der ist wirklich, wirklich frei. Glauben wir das? Nein, als Christen sind wir doch auch noch Sünder. Gleichzeitig Gerechte und Sünder, hat ja schon Luther gesagt. Natürlich, wer glaubt, er sündigt nicht mehr, der wird schnell stolz. Und die Gefahr ist sehr groß, dass er tief fällt. Wir sollen demütig bleiben. Aber Paulus schreibt auch in Römer 6, Vers 11, da heißt im Griechischen Logizeste. Und Logizeste, Logizo meist verwandt mit logisch, mit dem Wort logisch. Das heißt, überlegt logisch und zieht dann die Schlussfolgerungen. Überlegt mal logisch, was heißt, dass Christus die Sünde verurteilt hat am Kreuz. Und ich mit ihm, wenn ich mit Jesus gestorben bin. Was heißt das logisch? Ja, Paulus schreibt, dass ihr der Sünde gegenüber tot seid. Eine Leiche. Eine Leiche, wirklich ganz tot. Gott aber lebend in Christus Jesus. Ja, wenn ich sage zu einer Leiche, jetzt folge mir, was geschieht? Gar nichts. Wenn die Sünde sagt, Jakob, folge mir, was geschieht? Hoffentlich gar nichts. Wie bei einer Leiche. Wenn wir wollen und doch nicht wollen, werden wir fallen. Das haben wir alle, glaube ich, schon genügend erlebt. Wenn wir in der Heiligung leben wollen, doch die Sünde lieben, wird das nicht klappen. Wir werden immer wieder fallen. Es gibt nur einen Weg, konsequent zu sein. Zur Sünde zu sagen, ich bin tot. Bin dir gegenüber gestorben. Ich lebe Gott in Christus Jesus. Jesus führt uns so in die Freiheit von der Sünde. Und das möchte er jetzt schon, dass wir diese Freiheit erleben. Diese innere Freiheit führt auch zu einer äußeren Freiheit. Nicht, dass wir jetzt schon immer ohne Bedrängnis auf dieser Welt leben können, aber Jesus kommt wieder und dann wird er auch diese äußere Freiheit weltweit herbeiführen. Wir sind auf seiner Siegerseite. Ich möchte das kurz zusammenfassen. Der Name Jesus bedeutet Programm. Gottes Programm zum Heil der Menschheit. Jesus heißt Jahwe, Gott ist Rettung, ist Hilfe, ist Freiheit. Jehoshua. Damit wird Jesus mit Gott gleichgesetzt. Schon die alttestamentlichen Verheißungen zeigen sehr klar, Gott allein bringt sein Heil. Und er tut das nicht, indem er irgendeinen Menschen schickt, sondern indem er selbst Mensch wird. Jesus, der Sohn Gottes, wird Mensch. Und er ist unser Heil. Er stirbt am Kreuz an deiner und meiner Stelle, nimmt Gottes Gericht auf sich. Er vergibt mir die Sünde, er vergibt uns die Sünde und bringt uns mit Gott in eine heile, harmonische Beziehung zurück. Und diese Beziehung zu unserem Schöpfer hat Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Ich erlebe Gott als Vater in Jesus Christus. Und je mehr Jesus mein Leben erfüllt durch den Heiligen Geist, desto heilsamere Auswirkungen wird das haben. Ich darf zu Gott rufen, wenn ich Hilfe nötig habe, wie zu einem Vater. Und er wird sein Ohr nicht verschließen. Er öffnet sein Ohr. Und er ist auch meine Freiheit. Wenn ich Jesus folge, konsequent folge, dann befreit er mich. Natürlich haben wir verschiedene Anfechtungen, unterschiedlich. Und wir sind von uns aus nicht stark. Aber es braucht eine klare Entscheidung für Gott, für Jesus gegen die Sünde. Ich sage, Jesus hat die Sünde besiegt und er wird sie auch in meinem Leben besiegen. Wenn ich ein klares Nein zur Sünde habe, ein klares Ja zu Jesus. Wir beten. Jesus, Immanuel, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, wunderbarer Ratgeber. Du hast dieses Heil Gottes für uns verwirklicht, indem du Mensch geworden bist, indem du ans Kreuz gegangen bist, indem du auferstanden bist, gen Himmel gefahren bist und wiederkommen wirst. Und indem du jetzt deine Gemeinde baust, wird dieses Heil verbreitet. Und ich bitte dich, Herr, dass du Gnade schenkst, dass wir dieses Heil immer mehr aufnehmen in unsere Herzen, dass wir es auch ausleben in der Beziehung zueinander und dass die Menschen, die dich noch nicht kennen, durch uns dich erkennen, in uns dich sehen und den himmlischen Vater. Und dass doch noch viele fragend werden und dir begegnen. Ich bitte dich, dass dein Heil uns mehr und mehr erfüllt und die Sünde siegreich überwunden werden kann. Amen.